herzlich willkommen zu einer weiteren Rätsel-Episode von System Matters. Und diesmal haben wir unsere Ziele hochgesteckt, denn ich werde mich mal an einem Brettspiel versuchen. Und das soll sein Robinson Crusoe Abenteuer auf der verfluchten Insel. Ja, die kalten Fakten erstmal vorweg. Robinson Crusoe ist eigentlich im Jahr 2012 erschienen von Portal Games, war aber dann relativ zeitig nicht mehr zu erwerben, was gerade für mich sehr ärgerlich war, weil in der Zeit habe ich mich um das Spiel bemüht, habe ein paar Let's Plays gesehen und war relativ begeistert davon. Umso euphorischer war ich dann, als ich gehört habe, dass sich einmal Z-Man Games um die englische Neuauflage und Pegasus Spiele um die deutsche Neuauflage kümmern. Ja, beide Versionen sind 2013 dann erschienen, eher Ende 2013, genauer gesagt, die deutsche Version ist zur Spielemesse 2013 erschienen. Ja, aber genug der Historie. Robinson Crusoe ist ein Spiel für 1 bis 4 Spieler, ist ein kooperatives Spiel. Ab 10 Jahre steht hier auf der Box, da muss man mal drüber sprechen und genauso muss man darüber sprechen, ob die Spielzeit, die hier mit 1 Stunde bis 2 Stunden angegeben ist, ebenfalls realistisch ist. Meiner Meinung nach ist sie das nicht, aber ich werde später erklären, warum genau. Als erstes werde ich euch aber ein paar Grundlagen zum Spiel geben, worum geht's und was tut man dann eigentlich. Ja, grob, worum geht's in dem Spiel? Der Spieler ist Robinson Crusoe. Vielleicht kann der ein oder andere sich schon denken, worum es geht. Dass es kooperativ ist, habe ich auch schon gesagt. Das heißt, im Grunde geht es darum, dass ihr mit euren Freunden auf dieser Insel gestrandet seid und nun überleben müsst. Die typischen Gefahren, die da auf euch lauern und die euch das Spiel dann präsentiert, sind wilde Tiere, Kannibalen, giftige Pflanzen. Aber die beiden Hauptgegner, so nenne ich sie einmal, sind definitiv der Hunger. Ihr müsst jede Nacht Nahrung zu euch nehmen. Und last but not least das Wetter. Ja, und damit meine ich Regen, Frost, Stürme und so weiter. Die sind dann in der Lage, euch die letzten Ressourcen wegzunehmen, die ihr dann entweder zum Bauen hättet gebrauchen wollen oder wahrscheinlich auch einfach nur zum Essen. Denn auch Nahrung verdirbt dann, Holz wird unbrauchbar. Das sind alles die typischen Gefahren, die euch auf dieser Insel nun begegnen können. Ja, das Spiel in Gänze zu erklären ist nicht leicht. Es ist kein leichtes Familienspiel, muss ich zugeben. Ich habe das auch beim Erklären gemerkt, gebe ich zu. Aber ich gebe im Grunde euch mal die Grundzüge, so wie ich das auch meinen Freunden erklärt habe. Im Grunde bietet euch das Spiel so ein Grundszenario, ja, ein Grundbau. Und das ist quasi die Insel, ja. Das ist immer es gibt quasi, egal welches Szenario ich spiele, es gibt immer einen Grundbau, der aus einem Ereignisstapel besteht, das sind zufällige Begegnungen, jeden Morgen, das kann dann schlechtes Wetter sein, das können die wilden Hunde sein und so weiter und so fort. Dann gibt es Abenteuerkarten, die euch während der 3 Hauptaktionen begegnen können, die nehme ich mal eben vorweg. Das sind Erforschen, Ressourcen sammeln und bauen. Ja, bei jeder dieser Aktivität könnte euch ein Abenteuer drohen. Ich sage nicht umsonst drohen, weil als meine Freunde hörten, ach so, ja, dann kann ich ein Abenteuer erleben, wenn ich das mache. Ja, die meisten Abenteuer sind definitiv gegen euch. Also das ist nicht immer gewünscht. Aber wie ich schon angedeutet habe, ist das eigentlich nur der Grundbau für die echten Szenarios, die ihr dann spielt. Das heißt, ihr versucht eigentlich nie nur auf dieser Insel zu überleben, und das ist meistens schon schwer genug, sondern ihr versucht zusätzlich ein Szenario zu bestehen. Und das Grundspiel liefert euch 6 Stück davon, und ich gebe nur mal ein Beispiel. Das Einführungsszenario finde ich nicht unbedingt das einfachste, aber es ist vielleicht von den Regeln her das simpelste. Da geht es einfach nur darum, zusätzlich noch einen riesigen Holzhaufen zu bauen, damit man quasi dann ein Feuer machen kann, das so groß ist, dass es den letzten Nächten, die euch zur Verfügung stehen, ein Schiff entdecken kann. Und dann hättet ihr das Szenario gewonnen. Aber das ist nur eines davon. Ich springe zum Beispiel in den Szenarios mal etwas weiter nach hinten. Das 5. fand ich zum Beispiel sehr spannend. Da geht es dann großer Szenenwechsel. Ihr seid auf der Insel gestrandet und es sind noch Kannibale auf der Insel. Und gegen die müsst ihr euch jetzt verteidigen. Und die greifen euch in regelmäßigen Abständen an. Wann und wie ist aber auch nicht so ganz klar. Das ergeben dann eben diese Ereigniskarten, von denen ich erzählt hatte. Und da muss ich schon sagen, das haben sie sehr, sehr nett gemacht. Das Grundspiel verändert sich eigentlich schon jedes Mal, wenn ich es neu aufbaue. Ich habe immer andere Ereigniskarten drin. Ich habe nie dieselben Abenteuer, die ich erlebe. Das sind nämlich auch große Stapel. Und man muss sagen, selbst ein einziges Szenario neu zu spielen, ist eigentlich überhaupt kein Problem. Ihr könnt ja theoretisch auch die Klassen neu ändern. So, also da muss ich sagen, haben sie ganze Arbeit geleistet, clever gemacht. Ja, grundsätzlich mag Robinson Crusoe kein simples Spiel sein. Was aber dennoch sehr gut funktioniert, ist, wenn man die Leute dann mal bei Tisch hat, kann man denen relativ zügig erklären, hier ist dein Charakter, das sind deine zwei Spielsteine, die stehen für jeweils eine Aktion und pro Runde hast du diese zwei Aktionen frei und damit kannst du machen, was du willst. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Du kannst jagen, du kannst bauen, du kannst Ressourcen sammeln, du kannst erforschen, du kannst das Lager aufräumen und du kannst dich dann ausruhen. Es ist im Grunde nur dafür da, um sich dann zu heilen. Das heißt, im Grunde spielt sich das Spiel folgendermaßen. Ihr beginnt den neuen Tag, ihr zieht eine Ereigniskarte, ihr schaut, was wird euch diese Runde wieder erfahren. Und dann bekommt ihr ein paar Startressourcen, abhängig davon, wo euer Lager sich befindet. Und im Grunde geht's dann auch schon direkt los. Ihr müsst dann quasi, jeder hat ja diese zwei Spielsteine vor sich, und dann müsst ihr quasi wie in einem normalen Worker Placement Spiel zusehen, dass ihr eure Aktionen so gut verteilt auf die verschiedenen Möglichkeiten, entweder Sachen zu bauen, also Erfindungen zu bauen, die euch das zukünftige Überleben auf der Insel leichter machen. Vielleicht wollt ihr jagen, vielleicht wollt ihr neue Teils aufdecken, die vielleicht neue Ressourcen ermöglichen, und so weiter und so fort. Das wollt ihr so gut machen, dass ihr im Idealfall am Ende des Tages erstens ein paar neue Sachen, irgendwas Neues erschaffen habt, aber gleichzeitig auch die Ressourcen gesammelt habt, die ihr unbedingt braucht. Denn ich hatte es angesprochen, der Hunger ist ständig da und ihr müsst auch vielleicht abhängig vom Szenario euer Dach ständig verstärken, damit es den stürmischen Winden gerecht wird. Aber ihr müsst eben auch zusehen, dass ihr auf der Insel nicht verhungert. Und das heißt, so ein paar Aktionen sind quasi immer ein Muss, weil ihr eben die Ressourcen braucht. Aber jetzt kommt der Clou dabei. Ihr habt ja zwei von diesen Aktionen. Und ohne jetzt ins Detail zu gehen, funktioniert das Spiel dann ganz simpel. Das ist quasi diese Risk-and-Reward-Mechanik. Ihr könnt nämlich die meisten Aktionen mit zwei Spielsteinen machen oder mit einem. Wenn ihr sie mit zwei macht, dann heißt das, ihr habt automatischen Erfolg. Ihr müsst nicht diese ekelhaften Würfeln würfeln, von denen ich gleich sprechen werde, sondern ihr könnt sofort die Spielsteine wieder zurücknehmen. Ihr habt die Aktion erfolgreich gemacht, ihr habt den Gegenstand gebaut oder ihr habt erfolgreich die Ressource gesammelt. Alles fein. Aber ihr braucht ja eben zwei Aktionen dafür. Und damit werdet ihr nicht lange bestehen können, weil euch einfach die Zeit davon läuft. Das heißt, ihr werdet eure Aktion aufteilen müssen. Und das bedeutet, dass das Risiko steigt. Ihr müsst dann, je nach Aktion, die ihr macht, müsst ihr meistens Würfel würfeln und die bestimmen dann, verletzt ihr euch bei der Aufgabe, erlebt ihr eins von diesen riskanten Abenteuern oder unter Umständen klappt die Aktion dann gar nicht. So, und ihr müsst sie in der nächsten Runde neu machen. Das heißt, das Spiel bietet euch quasi dann immer die Möglichkeit, ja, du willst eigentlich ja jetzt das Feuer bauen, das brauchst du für die nächste Runde. Aber machst du das jetzt mit einer Aktion oder mit deinen beiden Aktionen? Aber unter Umständen fehlt dir dann die andere Aktion, um entweder Nahrung zu sammeln oder vielleicht wolltest du was anderes noch bauen. Vielleicht wolltest du aber auch deinem Kollegen beim Jagen helfen, weil dafür braucht man zwei Aktionen. Das sind die Entscheidungen und ich verrate da nicht zu viel. Im Grunde sieht das so aus: Ihr sitzt mit euren Kollegen über das Spielfeld gebeugt und beratet, wie könnt ihr am effektivsten eure Aktion planen, um einmal Nahrung zu bekommen, um zusätzliche Gegenstände zu bauen, Dach zu verstärken, neue Felder aufzudecken und so weiter und so fort. Und so versucht ihr von Tag zu Tag zu überleben und dann eben noch nebenbei das Szenario zu schaffen, eben sich gegen Kannibalen zu verteidigen oder einen großen Holzhaufen zu bauen, obwohl man das Holz ja eigentlich braucht, um ein Dach zu bauen. Also das haben sie ganz nett gemacht. So funktioniert das Spiel, ohne jetzt großartig in Details zu gehen. Ja, ich hoffe, ihr habt ansatzweise eine Ahnung davon, was ihr nun in diesem Spiel macht. Ich fahre dann einfach mal zum angenehmen Part fort. Und das ist nun mal, was halte ich von dem Spiel? Und ich schlage vor, wir starten erstmal bei dem Negativen. Und da muss ich ganz klar sagen, ich habe es am Anfang gesagt, es ist ein kooperatives Spiel, 1 bis 4 Spieler. Und ich muss sagen, da fängt das Problem schon an. Ich finde das sehr limitiert. 4 Spieler ist für meine Spielgruppen meistens nicht ausreichend. Ich mag es nicht, quasi einem 5. Spieler sagen zu müssen, nein, du kannst heute nicht kommen. Das habe ich noch nie gemacht. Ja, dann wird eben was anderes gespielt. Und das ist eigentlich sehr, sehr ärgerlich, dass sich das Spiel da so selber geißelt. Was dabei dann auch auffällt, es gibt nur 4 Charakterklassen. Ich habe genannt, Koch, Forscher, Zimmermann, Soldat. Und das heißt, wenn man das Spiel mit 4 Spielern spielt, dann gibt's da höchstens halt die Auswahl, wer spielt was. Aber da muss ich sagen, wäre nett gewesen, wenn sie da mehr Wahlmöglichkeit reingepackt haben. Das ist leider sehr tragisch. Ja, gehen wir direkt in die echten inhaltlichen Kritikpunkte. Ich muss sagen, das Spiel braucht zu lange für das, was es erreichen will. Ich habe mich am Anfang darüber lustig gemacht, die 1 Stunde bis 2 Stunden, die auf der Box stehen, die sind meiner Meinung nach absolut Fantasie. Das Spiel dauert meiner Meinung nach mindestens 3 Stunden ab, fast schon unabhängig von der Spieleranzahl. Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie zügig könnt ihr diskutieren, wie zügig werdet ihr euch einig, in Anführungszeichen. Ja, ich habe mehrere Runden jetzt gespielt mit wechselnder Spielerzahl und ich muss sagen, da gab es teilweise überhaupt keine Unterschiede, ob man das mit 2 oder mit 4 gespielt hat. Das hing dann immer davon ab, wie schnell sind sich die Leute einig. Ja, ich habe also auch dann eine 4-Spieler-Runde in 3,5 bis manchmal 4 Stunden geschafft und so lange hat aber dann auch die 3-Spieler-Runde gebraucht. Da muss ich sagen, das wäre ja per se nicht zu lange. Ich habe, weiß Gott, viele Spiele hier, die diese, ich sag mal, ich nenne sie mal die 2 bis 2,5-Stunden-Marke durchbrechen und dann vielleicht für einige Leute, die dann eben so ein Spiel nicht abendfüllend machen wollen, ungeeignet sind. Aber in dem Fall zieht sich das Spiel leider am Ende eher. Das heißt, wenn diese die Empfehlung, die hier auf der Box steht, ne, für 1 Stunde bis 2 Stunden, ja, wenn die drin wäre, wäre das ja in Ordnung. Ich hätte auch wahrscheinlich nichts gegen diese 2, 2,5 Stunden Spiel. Aber ich fürchte, auch diese Grenze wird sehr leicht durchbrochen. Und das schadet dem Spiel leider eigentlich eher, als dass es ihm nützt, weil es am Ende, weil man das Gefühl hat, es zieht sich dann am Ende vielleicht eher künstlich in die Länge. Ja, kommen wir zu meinem letzten Kritikpunkt. Ich würde sagen, das Spiel ist nicht als für Gelegenheitsspieler oder als Familienspiel geeignet. Das trifft ja auf mich eigentlich so auch gar nicht zu, aber ich muss dennoch sagen, ich finde es wichtig zu erwähnen, weil wer nimmt nicht gerne mal so ein Spiel mit zu Freunden, die jetzt vielleicht nur Gelegenheitsspieler sind, oder mit der Familie will er mal was spielen. Und dafür taugt das Spiel wirklich nicht. Erstens die Spieldauer, zweitens es ist relativ komplex und drittens es ist dann doch auch sehr, sehr schwer und deswegen müsst ihr das vernünftig erklären, könnt nicht einfach so loslegen, weil das Einzige, was dann passiert ist, dass ihr auf jeden Fall auf die Nase bekommt und wenn man dann Leute hat, die leicht frustriert sind, dann kann man das Spiel, glaube ich, gleich vergessen. Das ist wirklich was, wo man sich mit seinen Vielspielerbekannten vielleicht besser hinsetzt und einen ruhigen Abend macht und dann wirklich von Anfang an entsprechend plant. Ja, genug der negativen Sachen. Kommen wir zu dem, was mir an dem Spiel gefällt. Und da muss ich sagen, das ist mir aufgefallen, als ich versucht habe, mich in die, wie ich gerade sagte, komplexen Regeln einzuarbeiten. Das Spiel ist ja für 1 bis 4 Spieler. Also habe ich mir mal die Mühe gemacht und habe ein Einspielerspiel aufgebaut. Und ich muss sagen, das funktioniert hervorragend. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der eine oder andere das mitfühlen kann, aber wenn ihr natürlich Spiele besorgt und ihr wollt die dann vorstellen und ihr wollt die natürlich möglichst gut und wollt die möglichst so vorstellen, dass die Leute die Regeln auch direkt verstehen und ihr wollt natürlich dann auch auf jede Nachfrage direkt eine Antwort parat haben, damit der Spielabend einigermaßen flüssig durchlaufen kann, dann hilft es doch sehr, so ein Spiel mal alleine aufzubauen und zumindest ein paar Beispiele durchzugehen. Also ich mache das regelmäßig. Und so auch bei Robinson Crusoe und dabei ist mir dann eben aufgefallen, es spielt sich alleine erstaunlich gut. Und klar, man kann dann ruckzuck auch auf zwei Leute hochgehen, dann spielt man ja eben zwei Leute, es ist ja kooperativ, also ist das auch, wenn man alleine da ist, kein Problem. Dann hat man eben die zwei Charakterblätter vor sich und ich muss sagen, das Spiel funktioniert da hervorragend, weil es ja eben diese Thematik ist, dann ist man eben alleine auf einer einsamen Insel und versucht dann noch eben diesen Holzhaufen zu bauen, den das Schiff sehen kann. Und ja, ich muss sagen, dann erlebt man dann noch diese Abenteuer und die sind dann eben auch auf einen selbst zugeschnitten. Das funktioniert hervorragend und ich muss sagen, ich musste dann kurz darüber nachdenken, was kann man noch so alleine spielen. Ich habe dann hier direkt an, musste an Elder Sign denken, das kann man auch alleine spielen, das ist dieses Würfelspiel. Arkham Horror Light nenne ich es mal. Und ich muss sagen, ich glaube, ich habe noch nie ein so viel Gefallen daran gehabt, ein Brettspiel alleine zu spielen. Und jetzt muss man wissen, dass ich das eigentlich absolut ärgerlich finde. Ich würde niemals ein Brettspiel alleine spielen. Also ich mache das dann, um in die Regeln reinzukommen. Aber ich muss sagen, Brettspiel ist, das ist für mich wie beim Rollenspiel eine Gesellschafts Aktivität und dafür brauche ich eine Gesellschaft. Ich will das dann eben auch mit entsprechend vielen Freunden spielen. Ich tue mich also auch sehr schwer bei Duellspielen oder Spielen, die eben, muss ja nicht ein Duell sein, aber die nur zu zweit laufen. Eigentlich habe ich daran überhaupt keinen Spaß. Ab drei geht's dann, wird's dann interessant, aber auch ab drei ist schon, also mit drei wird's schon für mich kritisch. Aber ich muss sagen, bei dem Spiel Obacht, das funktioniert erstaunlich gut, alleine, zu zweit, zu dritt. Die gesamte Spieleranzahl wird hervorragend abgedeckt. Man merkt, das ist nicht nur einfach ein Beiwerk. Ja, man kann das auch mit diversen Sonderregeln alleine spielen. Nein, das funktioniert bei dem Spiel sehr gut. Und ich habe auch noch, um da mal ein hartes Statement zu formulieren, ich fürchte, es ist das beste Spiel, was ich besitze, was man alleine spielen kann. Also mit ein oder zwei Leuten gibt es wenig Spiele, die mich überzeugen können, dass es sich lohnt, die so zu spielen. Robinson Crusoe, ja, das funktioniert. Nächster Punkt, der sehr wichtig ist bei kooperativen Spielen, ist der berühmte Alpha-Spieler. So, vielleicht kennt der ein oder andere Pandemie. Damit meine ich Spieler, die gerade im kooperativen Spiel gerne den Ton angeben und im Grunde so gut sind vielleicht bei einem Spiel und eine so vielleicht überlegene Taktik haben, dass die anderen gar nicht anders können, als zu sagen, ja, der Mann hat ja recht, dann spiele ich so. Aber das macht natürlich nicht so viel Spaß, wenn im Grunde vier Leute da sitzen und alle hören auf einen Spieler. Bei Pandemie kann das sehr schlimm sein, weil es so wenig Zufallsmechanismen gibt bei den Aktionen, die man ausführt. Das heißt, wenn der eine nun mal eine sehr gute Idee hat, dann ist es bei Pandemie äußerst schwierig, dagegen zu argumentieren. Dann mag der Mann einfach recht haben. Bei Robinson Crusoe ist das ganz einfach gelöst. Es gibt die Würfel. Und das heißt, immer wenn man auf die Idee kommt, ich glaube, die Idee, die ich jetzt habe, die ist eigentlich so ganz gut. Ich gehe dieses Risiko ein. Dann geht man eben das Risiko ein. Und da kann einer schlecht sagen, ja, aber hör mal, das ist. Klar gibt es objektiv eine schlechtere Entscheidung als eine andere, aber man hat eben, wie ich erzählte, es gibt dann immer die Möglichkeit zu sagen, aber hör mal, vielleicht gehen wir lieber das Risiko ein und versuchen nur mit einer Aktion diesen Gegenstand zu bauen und mit der anderen Aktion können wir noch was anderes machen. Das ist im Grunde, damit ist dieses Alpha-Spieler-Problem so ein bisschen ausgehebelt, weil im Grunde jeder Einzelne dann immer noch sagen kann, aber nee, wisst ihr was, ich gehe das Risiko ein. Ich baue das nur mit einem Spielstein und mit dem anderen gehe ich noch jagen. Ja, letzter Punkt auf der positiven Seite. Ich finde den Wiederspielwert dieses Spiels absolut großartig, muss ich sagen. Ihr habt diese Ereigniskarten, die ihr pro Runde zieht. Ihr bekommt da nicht einfach nur ein Deck, das ihr durchgeht, sondern ihr bekommt zwei große Decks Und daraus wählt ihr gerade mal so viel Karten aus, wie ihr Runden habt. Das sind immer so 10. Aber ihr wählt aus einem, ich schätze mal, 50, 60 Kartenstapel aus. Das heißt, die Mischung daraus ist immer eine andere und muss noch nicht mal dieselben Ereignisse beinhalten, die ihr beim letzten Spiel hattet. Das ist Wahnsinn. Zusätzlich die Abenteuer, die ihr erlebt, jedes Mal anders. Dann gibt es Schatzkarten, die ihr finden könnt. Auch ein riesiger Stapel. Bei jedem Element, das irgendwie diese zufälligen Ereignisse drin hat, ist man sehr weite Wege gegangen, immer wieder einen großen Zufallsfaktor da reinzubringen. Und das muss ich sagen, ist schon sehr, sehr elegant. Und wir reden ja immer nur von dem Grundset dieses Spiels, also von dem Grundbau. Wir reden da nicht von den Szenarios. Das heißt, dieser Grundbau des Spiels, auf der Insel zu überleben, der ist schon jedes Mal anders. Und dann setzt eben dieses Szenario dann nochmal eine neue Mechanik drauf, wie eben Kannibale bekämpfen oder ein großes Feuer bauen. Ja, kommen wir zu meinem Fazit. Ich werde das Spiel behalten und ich muss sagen, ich habe ein paar negative Sachen daran gehabt. Maßgeblich ist das für mich die lange Spielzeit, aber ich muss sagen, wenn man wenige Leute dabei hat, ja, das ist eben 2 bis 4 Spieler und man hat eben eine Stunde auch extra Zeit, eben man kann auf die 3-Stunden-Grenze gehen. Und man will was Ruhiges spielen, man will was Kooperatives spielen, wo man miteinander diskutieren kann und eben den besten Weg geht. Ein Spiel, was euch auch fordert, was sehr schwer ist. Dann muss ich sagen, ist das Spiel auf jeden Fall einen Blick wert. Zusätzlich könnt ihr, wenn ihr eben im kleinen Maße versuchen wollt, vielleicht erstmal die Leute anzufixen, gibt es ein paar sehr nette Variationen hinten im Regelwerk drin. Ihr könnt dann zusätzliche neutrale Charaktere reinbringen, die euch extra Spielsteine geben. Ja, ich nenne nur mal Freitag gibt's dann drin oder den Hund. Ja, den Hund könnt ihr dann zum Jagen und zum Entdecken benutzen, aber nicht für viel mehr. Freitag kann dann schon wieder auch Aufgaben selbst erfüllen und ist dann quasi ein eigenständiger Spielstein. Das geht auch in die andere Richtung. Ich weiß nicht, warum man das machen sollte, aber ja, theoretisch könnt ihr das Spiel dann auch noch schwerer machen. Auch dafür gibt es dann Tipps und Variationen. Aber ich gebe zu, ich sehe mich eher in der Lage, ich stelle mir das Szenario vor, ihr geht vielleicht zu Gelegenheitsspielern hin, die jetzt aber, wir nehmen mal an, das sind Spieler, ja, aber die haben jetzt eben genug Siedler von Catan gespielt und die wollen jetzt mal was anderes sehen. Dann komme ich mit dem Spiel hin, dann würde ich jetzt sicherlich eher eine Variation bevorzugen. Ach, wir sind 4 Spieler, wir nehmen trotzdem noch den Hund dazu. Oder wir nehmen vielleicht Freitag dazu. Oder wir nehmen mehr Startgegenstände, die euch dann eben unabhängig vom Spiel noch ein paar Boni geben. Ich denke, das würde ich machen, denn das Spiel ist ansonsten einfach sehr schwer und dann ist natürlich die Frustration sehr hoch, wenn man noch nicht mal ansatzweise das Spielziel erfüllt. Nicht missverstehen, ich würde nicht sagen, das Spiel ist zu schwer für Vielspieler, denn es ist ein kooperatives Spiel und natürlich muss es sehr schwer sein, denn man muss ja noch denn machen wir uns mal nichts vor, wenn ein kooperatives Spiel zu leicht ist, dann spielt man es ein, zweimal, man hat den Trick raus, in Anführungszeichen, und kann das Spiel dann getrost in die Ecke verfrachten und ja, nie wieder anfassen. Ja, kommen wir zum Schluss. Ich habe das Spiel für ungefähr 35 bis 37 € bei entsprechenden Händlern gesehen und ich muss sagen, es lohnt sich. Ja, nur bis 4 Spieler. Ja, dauert ein bisschen länger, aber es ist eine ganz tolle Erfahrung. Immer wieder eine andere Erfahrung. Immer wieder ein neues Szenario, was man sich nehmen kann. Und selbst wenn man dasselbe Szenario spielt, ist es nie wie zuvor. Es ist also gelinde gesagt mein neuer Favorit an Kooperativspielen für Vielspieler. Ja, das ist meiner Meinung nach das Schlüsselwort. Aber seid ihr Vielspieler und mögt kooperative Spiele und eure Spielgruppe ist vielleicht um die 4 Spieler, dann müsst ihr einfach mal einen Blick riskieren. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und ich wäre sehr für alle Arten von Kommentaren und Kritik dankbar. Ja, das war jetzt ein Brettspiel-Review. Hat euch das gefallen? Hat es einigermaßen funktioniert? Wisst ihr, wovon ich gesprochen habe? Wollt ihr mehr davon? Sagt ihr, nein, wir sind ja hier für Rollenspiele. Spart ihr das ruhig? Ja, ich bin für jeden Kommentar dankbar. Lasst mich wissen, wie das Ganze funktioniert hat und wie es euch gefallen hat. Dankeschön, ciao!